So, Dalla. Heute ist es echt spannend, weil ich dieses Intro, also das hier gerade eben, nach dem Podcast aufnehme. Normalerweise nehme ich das ja vorher auf. Und der Podcast dieses Mal nicht in meiner Küche, in der ich jetzt wieder sitze, stattgefunden hat, sondern bei meinem Gesprächspartner, weil der hat nämlich ein eigenes Podcaststudio. Ja, und weil sich das gerade dann so gut angeboten hat, bin ich heute zu ihm gefahren und da haben wir dann dieses Gespräch geführt. Und mit wem ich gesprochen habe, das hört ihr jetzt gleich. Auf jeden Fall super, super spannendes Gespräch. Also, wer sich dafür interessiert, wie man den eigenen Körper gesund hält, wie man ihn gesünder macht, was man alles tun kann, um fitter zu sein, was man präventiv tun kann, was die eigenen Gene betrifft, was das Mindset betrifft, was die eigene Balance betrifft. Also wirklich im Endeffekt sehr ganzheitlich. Der sollte sich diesen Podcast auf jeden Fall anhören. Also ich fand das Gespräch mit Manuel wirklich super spannend und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich verrate nicht mehr, sondern spitzt eure Lauscher und viel Spaß mit der neuen Folge.
So, auf geht's.
Bam. Kuss, Liebe, Sex, Glitt, Wozu, Power, Liebe, Mut, Warum, Krise, Tränen, Angst, Wieso, Wahnsinn, Schwachsinn, Herzschmerz, Punk Rock,
Tacheles,
Freundschaft, Klartext, Ja, Früher, Später, Kids, Heute, Morgen, Zukunft, Herz, Limit, Freiheit, Träume, Hoffnung, Niemals, Augenblick, Fantasie, Musik.
Rock'n'Roll. Bam. Sollen wir loslegen? Hallo Manu.
Hi.
Hi. Jetzt muss ich aber gleich was gestehen, dass wir heute nicht in meiner Küche sitzen, sondern bei dir im Studio.
Ja, richtig.
Ich komme mir etwas verloren vor. Ist alles so professionell, weißt du, normalerweise klappe ich ja auf zwei Büchern hier meine Mikrofone drauf, ja. Und spreche ganz gemütlich bei mir zu Hause und jetzt sitzen wir bei dir. Mhm. Aber ist auch cool.
Erstmal was anderes, oder?
Ja, ist was anderes.
Jetzt bist du aufgeregt.
Ja, jetzt stimmt. Ich weiß gar nicht, warum. Warum ist das so, dass man, wenn man in einer anderen Atmosphäre oder Umgebung dann plötzlich sich so, ich würde jetzt gar nicht mal sagen unwohl fühlt, aber ist schon anders heute für mich. Ist eigentlich mehr so, als würdest du mich interviewen als umgekehrt.
Mhm. Ja, stimmt. Es ist meine Umgebung und jetzt darf ich schauen, dass du dich hier wohlfühlst.
Genau. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich hatte heute unterm Duschen eh so unendlich viele Fragen an dich. Also jetzt nicht wegen dem Duschen, sondern wie gesagt, weil mir halt ein paar Sachen eingefallen sind, die irgendwie spannend sind, was dich betrifft und deine Arbeit und alles. Und trotzdem glaube ich, ist es am besten, wir stellen dich einfach mal kurz vor. Also ich kann nur sagen, woher ich dich kenne. Ich habe dich kennengelernt auf einem She-Society-Event, das war im März. Mhm. In München und du bist mir wirklich aus dem Grund auch in Erinnerung geblieben, weil dein Thema einfach so spannend ist und weil mich das selbst eben in vielerlei Hinsicht berührt und auch interessiert. Und genau, und dann haben wir uns eben in dem Kontext immer mal wieder gesehen, eher privat, mhm. ne, über Freunde. Mhm. Genau, und jetzt würde ich einfach mal sagen, stell dich mal kurz vor. Du bist Arzt.
Genau, beruflich bin ich Arzt, Mediziner, habe ganz normal Humanmedizin studiert, bin aber ein bisschen anders aufgewachsen. Meine beiden Eltern sind Heilpraktiker und ich durfte schon ein bisschen mit anderen Dingen in Kontakt kommen, damals als Kind. Mhm. Das heißt, meine Mutter hat schon immer zu mir gesagt, so Manuel, jetzt ist es wieder Zeit, deinen Körper zu entgiften und hat mir dann irgendwelche Substanzen gegeben, einmal pro Jahr, damit mein Körper entgiftet. Oder hat uns auch immer als Kinder schon gezeigt, was ist denn gesunde Ernährung? Wie kann ich meinen Körper unterstützen, damit er gesund bleibt? Mhm. Und bin mit so einem anderen Mindset aufgewachsen. Habe aber immer die Diskrepanz auch in der Gesellschaft gesehen, wie meine beiden Eltern als Heilpraktiker, die haben nie was anderes gelernt. Die haben mit 20 Jahren angefangen, Heilpraktiker zu werden. Mhm. Also ganz spannend.
Vor allem damals in der Zeit, gell, da war das ja noch gar nicht so normal wie heute, ne? Dass du zum Heilpraktiker gehst und dir ein paar Kügelchen oder sonst was irgendwie holst, ne?
Genau, also damals war es wirklich so, normalerweise hat man das halt dann gemacht, irgendwie als zweiter als zweite, dritte Ausbildung. Und das ist ja häufig auch heutzutage noch so. Und es ist selten so, dass man sich dann mit 20 wirklich aktiv entscheidet, ich werde Heilpraktiker. Und ich glaube, man darf irgendwie mit 25, 26 darf man dann diesen Beruf ausüben, wenn man dann davor es gelernt hat. Ich habe aber immer gesagt, ich möchte das ein bisschen anders machen und bin dann ganz normal Medizin studiert und habe aber schnell realisiert im Medizinstudium für mich, dass das Ganze so für mich nicht richtig zusammengepasst hat. Wir haben Symptome gelernt, wir haben aber nicht an die, wir haben nicht wirklich die Ursachen für Erkrankungen gelernt.
Das meinte ich vorhin, weißt du, so, dass man das früher, glaube ich, nicht so ernst genommen hat, weißt du, so wie heute, weißt du, dass das eigentlich normal ist, dass du zum Heilpraktiker gehst als Sidekick oder das erst sogar probierst, bevor du zum normalen Mediziner gehst, ja. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, früher, wenn das jemand gemacht hat, wurde das so ein bisschen belächelt. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Klar? Es wird total belächelt. Ja, ja, genau.
So. Deswegen, wegen Kügelchen.
Ja, ja, genau. Ja, da gab es Kügelchen. Ja. Die Homöopathie, ich meine, da wird ja im Moment ganz, ganz stark gekämpft, ja, von der Politik aus. Das ist letztes Jahr ein Gesetz durchgegangen oder noch nicht, ist noch nicht Gesetz durch, aber man hat wirklich entschieden, dass die Homöopathie nicht mehr von der Krankenkasse bezahlt wird.
Wahnsinn.
Ja.
Unglaublich.
Ja.
Da habe ich noch gar nicht mitgekriegt.
Mhm.
Wahnsinn. Wo sind wir stehen geblieben? Ich bin da gerade reingekrätscht. Wir sind bei deiner Ausbildung sind wir stehen geblieben, gell?
Genau. Und ich durfte halt relativ schnell realisieren, dass das für mich nicht so ganz passt und habe es aber dann doch ganz normal durchgezogen und habe auch über Jahre hinweg nach meinem Medizinstudium dann meine Assistenzzeit gemacht, weil ich da noch den Glaubenssatz hatte, ich darf die Gesellschaft oder auch nur die Menschen um mich herum nehme ich nur wirklich wahr, wenn ich auch alle Zettelchen und Stempelchen habe. Und erst dann darf ich sozusagen auch den Mut haben, in die Gesellschaft was anderes zu tragen.
Mhm.
Habe aber während meinem Medizinstudium schon eine systemische Coach-Ausbildung gemacht. Ich bin mit 17 Jahren mit Timo zusammen, mit meinem Geschäftspartner von meiner Firma jetzt hier, haben wir Persönlichkeitsentwicklung gemacht. So ganz, ganz alle 4 Wochen waren wir auf Seminaren über 5 bis, ja, waren beinahe eigentlich 10 Jahre und haben da alle unsere Freunde reingezogen. Und dementsprechend haben wir mittlerweile auch eine ganz, ganz tolle Jungsgruppe, die sich einfach regelmäßig auch trifft und sich sehr gut kennt und eine richtige Familie eigentlich geworden ist. Und in dieser Zeit haben wir so viel gelernt über uns selbst, über unsere Familien, über unseren Rucksack, den wir mit uns mittragen, dass wir eigentlich dann schon irgendwann relativ früh mit 27, 28 den Mut hatten zu sagen, das, was wir dort in der Persönlichkeitsentwicklung gelernt haben und das, was ich auch von meiner Kindheit mitbekommen habe, das, was ich aber auch an medizinischem Wissen bekommen habe und auch von anderen tollen Mentoren über die letzten Jahre mitbekommen habe, kann man alles miteinander verbinden. Beruflich.
Klingt gut.
Ja.
Magst du kurz sagen, wie euer Unternehmen heißt?
Genau, unser Unternehmen heißt Healversity.
Mhm.
Wir bilden Epigenetik-Coaches aus oder im Bereich Epigenetik und die Wissenschaft der Epigenetik ist tatsächlich die Wissenschaft, die diese Dinge miteinander verbindet. Diese moderne Medizin, ich würde mal sagen funktionelle Medizin, mit der Persönlichkeitsentwicklung, mit der Psyche, mit unseren Emotionen, Gedanken und so weiter. Und das macht es halt hochspannend, ja.
Total. Und das ist nämlich das Spannende, oder was ich so spannend finde, weil nämlich, und das sind jetzt, glaube ich, ganz viele Sachen gerade in meinem Kopf, die da aufploppen, und das muss ich mich echt sortieren, mit was wir da jetzt irgendwie anfangen. Ich würde gerne mit einer persönlichen Geschichte, glaube ich, anfangen. Ich hatte einen Fahrradunfall, ist jetzt her, meine Güte, 20 Jahre.
Mhm.
Wie er gesagt hat, mich nachts ein Taxifahrer vom Rad wirklich runtergefahren, hat mich liegen lassen, ist weitergefahren, Fahrerflucht, ich lag da so. Bin dann ins Krankenhaus gekommen, hatte eine Schulterverletzung und das war ziemlich langwierig. Das hat unfassbar wehgetan. Die Ärzte haben nicht so wirklich irgendwie gewusst, was ist es genau. Also man konnte zwar sehen, weißt du, da oben ist was an der Sehne und so ein bisschen angerissen, das ist aber dann geheilt, der Schmerz ist aber geblieben. Ich hatte auch wirklich so in meiner Beweglichkeit da Probleme, bin ja recht sportlich, also es hat mich schon sehr gestört, war auch der linke Arm. Und habe da ewig lang damit zu tun gehabt und bin da bei wahnsinnig vielen Ärzten gewesen. Das würde ich mal sagen, hat sich so über ein paar Jahre hingezogen, dass der da war, der Schmerz, kontinuierlich. Der hat dann mit mir so gelebt, weißt du, Manu, das war echt ätzend, aber man lernt ja mit so Sachen dann irgendwie zu leben. Und ich habe dann ein Buch in die Hände bekommen, da ging es um Selbstheilung. Und ich war total neugierig und habe das gelesen. Ich kann dir den Autor auch jetzt nicht mit Namen gerade nennen. Und da gab es dann plötzlich eine Stelle in dem Buch, die fand ich so krass, dass man im Endeffekt ja immer so drauf achtet, wenn man einen Schmerz hat, ist alles fokussiert auf das. Also du siehst gar nichts anderes mehr. Also du lenkst ja permanent auch so deine Gedanken da so hin. Und das war bei mir bestimmt auch so, außer ne, du bist abgelenkt. Und in dem Buch ging es darum, dass du diesen Schmerz auch woanders hinlenken kannst. Und dann stell dir vor, ich habe das probiert. Und ich stehe am nächsten Morgen auf und dusche mich, frühstücke und sitze plötzlich da und mich trifft's wieder Schlag. Das war, als wäre der Schmerz weg. Und das fand ich so spooky. Ja, du grinst jetzt gerade, die anderen können es nicht sehen, er grinst mich an. Aber für mich war das so ein krasses Erlebnis, weil im Endeffekt ging es darum, dass man den Schmerz ableitet. Also sprich, leite ihn von deiner Schulter, leite ihn über deine Hand, leite ihn in den Boden rein, wo auch immer. Sag zu dem Schmerz, es ist nicht dein Schmerz, er gehört nicht zu dir. Und das war eine Übung, die mache ich bis heute, weil er kommt manchmal wieder, aber ich rede mit ihm. Ich sage dann, bist nicht mein Schmerz, und konzentriere mich drauf, ihn fließen zu lassen und ihn wirklich aus mir rausfließen zu lassen. Und dann geht der weg. Was meinst du dazu?
Es gibt ja hier unterschiedliche Aspekte, wie man sich das Ganze anschauen kann. Mhm. Und auf der einen Seite ist es so, dass wenn du das einem klassischen Mediziner erzählst, ja, sozusagen, dann sagt er so, naja gut, der hat sich halt irgendwie, der Schmerz hat sich über die Wochen, Monate sozusagen dann manifestiert und dein Gehirn hat sich das gemerkt und du darfst dein Gehirn umprogrammieren, obwohl vielleicht diese ganze Sache nicht mehr da ist sozusagen, die den Schmerz eigentlich verursacht, aber dein Gehirn erinnert sich dran. Mhm. Und dann gibt es aber so einen anderen Aspekt, und das ist, glaube ich, eine Sache, die klassischen Mediziner, die halt aus dem Normalen, die dann normal studieren und dann total noch wenig praktische Erfahrung haben und so weiter. Wenn man dann anfängt, anders zu denken und nicht nur über den rationalen Verstand zu denken, sondern zu sagen, okay, mein Körper ist ein absolutes Wunderwerk und mein Körper kann sich teilweise, egal in welchem Zustand er ist, wieder selber heilen. Und ich weiß noch, wenn jetzt halt auch diesen Satz sozusagen, den ich jetzt hier sage, so egal in welchem Zustand er ist, hätte ich mich, glaube ich, vor ein paar Jahren nicht getraut zu sagen. Mhm. Aber ich habe halt mittlerweile so viele Dinge gesehen und auch mit vielen, vielen tollen Menschen gesprochen, aber auch viele tolle Wissenschaftler kennengelernt, jetzt zum Beispiel auch die Wissenschaftler von Joe Dispenza vor 1,5 Jahren. Da waren wir in Orlando und haben für unseren Film, wir haben einen Dokumentarfilm gedreht über Epigenetik, der bald rauskommt, das ist 2025. Und da haben die Wissenschaftler zu mir gesagt, wir waren an Abendessen, dann sagen die so, Manuel, wenn ich diese Daten, also das, was wir sehen bei Joe Dispenza, ja, durch Meditation, durch bestimmte Techniken, sich mit dem Körper wieder zu verbinden, wenn wir die Daten nicht selber machen würden, würden wir ihnen nicht glauben. Aber wir sehen es, wir beschreiben es. Und wir sind Wissenschaftler durch und durch, und manchmal passiert das selbst bei uns selbst sozusagen, diese Dinge, und wir können sie aber trotzdem noch nicht erklären. Und ich glaube, wir dürfen dort auch wieder in der Medizin zurückgehen und sagen, es gibt bestimmte Methoden und Techniken, wie zum Beispiel jetzt das, was du beschrieben hast, die wir nicht unbedingt total wissenschaftlich beschreiben müssen, sondern dass sie funktionieren und wir dürfen sie anwenden und wir dürfen sie nicht kleinreden. Und das machen halt, wenn du jetzt als Patient zum Hausarzt gehst und der Hausarzt sagt, ja, was machen Sie denn alles? Und dann sagen manche, ja, ich nehme die Nahrungsergänzungsmittel, ich mache das und das und das. Und dann sagt der Hausarzt, ach, Schwachsinn. Und das ärgert mich dann immer wieder, weil ich merke, dass so viele Mediziner, aber auch viele andere Gesundheitsberufe bestimmte Erfahrungen noch nie gemacht haben. Und sie machen die Erfahrungen erst, wenn sie selbst betroffen sind. Mhm. Und dann kommt die Entwicklung. Und bis dahin ist es sehr häufig so, dass die Hausärzte, ich meine, oder andere Ärzte sozusagen voll mit ihren Scheuklappen weiter rumlaufen und sich erst öffnen, wenn Familienmitglieder oder sie selbst betroffen sind und sie selbst nicht mehr weiterkommen.
Ja. Ich glaube, das war damals auch eben da im März, wo ich dich das erste Mal gesehen habe, auch eben ein Thema. Ne? Mhm. Wenn man irgendwie ein Krankheitsbild hat oder Krankheitssymptome und irgendwie die Schulmedizin nicht mehr helfen kann und man nicht weiterkommt. Ne?
Ja.
Dass es da eben auch einen Weg raus gibt. Ja.
Genau. Und das Interessante ist ja, was wir machen, ist ja nicht Schulmedizin. Und das ist halt so verrückt. Und wir haben auch ganz klar gesagt, also wir gehen nicht in den Kampf mit der klassischen Medizin, sondern vielleicht gehe ich da so ein bisschen weiter. Viele denken, ich bin irgendwie ein Mediziner, wir haben die Healversity, wir bilden Leute aus im Bereich Epigenetik und das hat irgendwas mit Spiritualität zu tun. So ist es nämlich nicht, sondern wir zeigen den Leuten wirklich ganz klassisch wissenschaftlich auf, was ist die Epigenetik und wo sind die Grenzen auch.
Mhm.
Aber was kann ich eventuell wirklich über die Dinge, Psyche, Nahrung, Bewegung, Thema Licht, Entgiftung und so weiter alles für meinen Körper tun, damit er wieder in eine Selbstregulation kommt und sich selber wieder reguliert und heilt. Oder, eher gesagt, es geht nicht nur um Heilung, sondern es geht eher darum um Prävention.
Mhm.
Das Problem ist…
Spannendes Wort, Prävention.
Ja.
Weil zum Beispiel bei mir ist es auch so, ich steige ja jetzt erst in dieses Thema ein, dadurch, dass ich dich kennengelernt habe. Ich glaube da wirklich ganz fest dran, einfach aus dem Grund, weil ich es ja an mir selber feststelle.
Mhm.
Ich kann zum Beispiel zu mir sagen, ich trinke seit 16 Jahren keinen Alkohol. Das war eine freie Entscheidung. Hier nochmal für alle, ich bin keine trockene Alkoholikerin. Das wirst du immer gefragt. Ne? Wenn du sagst, ich rauche seit 16 Jahren nicht mehr oder ich habe aufgehört, wirst du nie blöd angeschaut. Aber wenn du sagst, ich trinke nicht, dann kommt ja gleich so, weißt du, so ein Geschmäckle. Ne? So. Nee, es war einfach eine Entscheidung für mich, für meine Gesundheit einfach. Und habe auch in der Ernährung viel umgestellt. Ja? Also einfach, manchmal sehe ich meinen Körper so ein bisschen wie so ein, also wie ein Auto, wie ein Motor, in dass du was reintust jeden Tag, damit es gut läuft. Ja, also das ist eben auch so eine Sache. Und jetzt muss ich hier auf deinen Tisch klopfen. Ich war seit, ich glaube, über 13 Jahren nicht mehr krank.
Mhm.
Ich hatte auch kein, auf jeden Fall weiß ich es nicht, kein Corona. Und ich glaube da ganz fest dran, dass das, was ich, also jetzt nicht nur mit meinem starken Mindset verbinde, sondern auch das, was ich an Sport und frischer Luft und Ernährung und alles, was eben, ne, was ich da jeden Tag mache, dass das eben nach hinten raus was bringt, ja.
Das nicht nur, das bringt was, sondern das ist ganz sicher so.
Ja, ja wahrscheinlich.
Also,
aber nichtsdestotrotz, ich glaube eben nicht nur eben, sagen wir mal, die Inkredenzien, sondern vor allem eben mein Kopf. Also das war schon damals, die Geschichte, die ich dir vorhin erzählt habe, das war damals schon ein Schlüsselmoment, weil ich einfach festgestellt habe, und das war über Nacht, in dem Moment, wo ich im Kopf schon ganz stark anders dagegen, das kann man nicht mal dagegen sagen, sondern ich war ja mit mir, mit meinem Körper. Ich habe eine andere Sichtweise drauf gehabt und ich habe versucht, damit anders umzugehen. Und das hat wirklich was verändert.
Mhm.
Ja. Und ich glaube, dadurch, dass das was verändert hat, ist es bis heute so, dass ich auch mit Sachen, zum Beispiel, da kommt jetzt so ein kleines Halskratzele. In dem Moment habe ich schon wieder eine ganz andere, ich verhalte mich schon wieder ganz anders dazu. Also ich bin eben niemand, der jetzt da sitzt und sagt, oh, jetzt ist das Halskratzele da und jetzt werde ich krank, glaube ich, und jetzt lege ich mich eh gleich hin. Ja, wie es wirklich die meisten machen, Manu. Die meisten, die warten ja dann schon drauf, dass es jetzt kommt der Virus, ja, jetzt werde ich krank. Bei mir ist so, wenn ich das Gefühl habe, es könnte was kommen, bin ich schon wieder aktiv. Also aktiv im Kopf, aktiv in dem, was ich dann vielleicht noch mehr esse, also vielleicht noch mehr Vitamin C oder ich ruhe mich dazwischen mal vielleicht noch mehr aus. Aber da merke ich schon, da kann ich selbst, wo du vorhin sagtest, Prävention, da kann ich am Anfang auch schon ganz viel machen. Ja, ohne immer drauf zu warten, jetzt ist es da.
Ja,
ja.
Ja, definitiv. Also das Spannende ist ja, dass wir, früher hat man ja Prävention einfach so, wie du jetzt gerade beschrieben hast, sozusagen, hat man das gemacht. Und wir wissen ja, was für als gesund gilt, sozusagen. Heutzutage ist es so, wir waren so lange Zeit in so einem genetischen Zeitalter, wo wir jetzt auch anfangen, wenn du jetzt ins Internet gehst und dann anfängst irgendwie zu googeln, genetische Tests, also Lifestyle-Tests, dann wirst du vollgeballert bei Facebook und Instagram mit den Werbungen über SNP-Tests, die auch ihre Berechtigung haben. Aber das ist in Anführungsstrichen alt.
Was ist ein SNP-Test?
Ein SNP-Test ist, dass man sich anguckt, welche Genvariationen habe ich.
Mhm.
Schaust dir bestimmte Gene an von dir.
Mhm.
Und wenn ein Gen trägt eine Information für ein Protein im Körper und ein Protein jetzt mal als Beispiel. Wenn du Nahrung verdauen möchtest, brauchst du Verdauungsenzyme. Ja, und die Verdauungsenzyme werden in der Bauchspeicheldrüse gebildet. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse braucht das Signal an die Bauchspeicheldrüsenzellen beziehungsweise an die DNA, hey, bau mal das und das Verdauungsenzym, damit es da ist. Und dann baut der Körper dieses Verdauungsenzym. Wenn es nicht da wäre, könntest du deine Nahrung nicht verdauen. Das Gleiche ist bei anderen Dingen. Wenn du Stress hast, brauchst du auch ein Enzym, was Stress wieder abbaut.
Mhm.
Ja, und da gibt es bestimmte Genvariationen, die man sich anschauen kann. Ob man zum Beispiel Stress schneller abbaut, langsamer abbaut. Und das hat dann am Ende eine Auswirkung auf deine Persönlichkeit beziehungsweise aber auch auf deine Gesundheit auf lange Sicht. Und da gibt es bestimmte Lifestyle-Tests mittlerweile seit einigen Jahren, die durchaus Sinn machen. Aber das sind Gene, die sind fix. Ja, die hast du seit deiner Geburt. Und die kannst du nicht verändern. Wenn du diese Gene dann kennst, das ist cool, dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, Stress baue ich langsamer ab wie jemand anderes.
Mhm.
Und dementsprechend muss ich schauen, dass ich bestimmte Substanzen habe, genug in meinem Körper, damit dieses Enzym besser arbeiten kann. Ja, du kannst es dann in einem frühen Strichchen so ein bisschen hacken. Du sagst einfach dieses, ich gebe meinem Körper jetzt mehr B-Vitamine oder mehr Methylgruppen, damit dieses Enzym besser arbeitet und dadurch kannst du Stress besser abbauen, wenn du ein Enzym hast, was langsam damit arbeitet.
Also bei mir hilft B.
Ja, definitiv.
Das weiß ich. Meine beste Freundin ist Ärztin, als Allgemeinmedizinerin.
Ja.
Die hat eine Praxis hier in München und die hat mir das vor ein paar Jahren, wo ich aus privaten Gründen wirklich extremst gestresst war, hat die mir eben B hochkonzentriert und das hat mir echt geholfen.
Ja, wir leben heutzutage in einer Zeit, wo wir einen riesengroßen Bedarf haben an B-Vitaminen, weil die Umwelt um uns herum so toxisch ist, also nicht nur toxisch, sondern chronisch stressig. Das bedeutet, wir haben einen riesen Verbrauch an B-Vitaminen und die kriegen, meines Erachtens, kriegen wir das nicht mehr hin über die Nahrung. Ja.
Also macht es Sinn, da zusätzlich was zu nehmen?
Ja, es gibt mehrere Dinge, die man zusätzlich einnehmen sollte in der Welt, in der wir heutzutage leben. Da gehört auch Magnesium dazu. Da gehört teilweise auch ja, für den Darm bestimmte Ballaststoffe dazu. Da gehört Vitamin
genau, jetzt
dazu.
Pass auf, jetzt erzähle ich dir mal, was ich jeden Tag zusätzlich nehme, Herr Doktor.
Ja.
Calcium, Magnesium sowieso, auch wegen dem Sport. Eben solche pflanzlichen Stoffe, eben auch für die Verdauung. Vitamin C, Zink, zum Teil Eisen, das merke ich manchmal. Was ist denn da noch? Ich überlege gerade. Und ich habe mir was Neues besorgt, das auch irgendwie so mit Spurenelementen ist. Aber wie gesagt, das sind echt so Sachen, die nehme ich jeden Tag ein, zusätzlich. Buff.
Ja, das ist schon mal gut.
Ja.
Ja, das ist schon mal gut. bei uns ist es ja so, wir versuchen natürlich die Leute, die das bei uns lernen, all das Zeug, dass sie lernen, was braucht der Körper in der Welt, in der wir heutzutage leben, wirklich. Und was kann ich selber über meinen Lifestyle wirklich dem Körper Gutes tun? Und wenn der Lifestyle nicht ausreicht, was kann ich noch zuführen zusätzlich? Aber auch in welcher Qualität? Das ist ein Riesenthema. Zum Beispiel, wir haben vorhin die B-Vitamine angesprochen. Wenn wir nicht bioaktive B-Vitamine zu uns nehmen, klauen wir unserem Körper wieder Dinge. Weil nicht bioaktive B-Vitamine, die sind viel günstiger zu kaufen, reagieren aber auf die Rezeptoren anders. Und da gibt es mittlerweile Studien, die zeigen, dass synthetische B-Vitamine, die nicht bioaktiv sind, tatsächlich eventuell sogar eine erhöhte Krebswahrscheinlichkeit machen, auf lange Sicht. Und das sind so Sachen, da kommen halt jetzt relativ viel raus und dann hört man immer wieder in den Medien, Nahrungsergänzungsmittel darf man nicht nehmen, die sind gefährlich, nicht zu viele und so weiter. Das hört man immer mal wieder im Spiegel. So wie die das beschreiben, ist es falsch, meines Erachtens. Aber es hat seine Berechtigung, drüber nachzudenken, in welcher Qualität, weil die ganze Branche wächst immens. Und man darf gucken, okay, was gibt es denn hier für Qualitätsunterschiede, beziehungsweise man muss sich schon ein bisschen auskennen und nicht einfach nur das ganze Zeug reinballern. Und ich habe ja vorhin nochmal eine andere Sache angesprochen, das ist mir ganz wichtig. Und zwar, wir haben diese genetischen Tests, aber mittlerweile sind wir meines Erachtens, kommen wir jetzt in dieses epigenetische Zeitalter. Das heißt, wir können gucken, wie werden deine Gene abgelesen? Ja, also wie? Und was kannst du tun, damit du deine Gene, die Genablesung modifizierst. Und dann ist das tiefste Prävention, was man machen kann. Das heißt, ich schaue, in welchem Zustand bist du jetzt gerade, was braucht dein Körper von Lifestyle und auch Supplements oder auch bestimmten Phytonährstoffen, die epigenetisch wirken. Und wir verändern deine Genableseprozesse. Und dann wird es richtig abgefahren und das machen wir halt. Ja, also du hast mich vorhin privat gefragt, was ich noch so mache. Die letzten Jahre sind wir mit Hiversity so krass erfolgreich geworden, dass wir halt dieses Jahr ganz, ganz viele tolle Leute kennengelernt durften. Wir sind halt nicht mehr nur noch Hillversity, sondern wir sind mittlerweile halt auch als Investoren tätig.
Mhm.
Das heißt, wir sind in den Forschungsbereich gegangen. Wir sind Teil der Blue Zone Research Gruppe geworden. Wir haben uns eng verbunden mit einem Labor und einer Forschungsgruppe, die im Epigenetikbereich seit 20 Jahren forscht. Und.
Hast du dich auch schon mal komplett durchforschen lassen?
Klar.
Ja.
Ich mache das jedes halbe Jahr.
Ja, ja, machst du?
Ja, klar. Weil
sich das verändert immer wieder, oder?
Genau, das verändert sich.
Mhm.
Ja. Also wenn wir über Prävention sprechen, dann reicht es nicht, zum Hausarzt zu gehen und zu sagen, ich mache mal ein großes Blutbild.
Mhm.
Ja. Und jeder, der dir was anderes erzählt, der hat keine Ahnung. Ja. Also man kann heutzutage ganz, 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 ganz viel tun und auf unterschiedlichsten Ebenen.
Wahnsinnig spannend. Ein anderes Thema, das ich gerne mit dir durchleuchten würde, ich meine, so ein anderes Thema ist es gar nicht, war zum Beispiel auch gestern, die Florentine kam in der Früh aus ihrem, das ist meine Tochter, die ist 14, die kam aus ihrem Kinderzimmer. Mama, irgendwie, ich fühle mich nicht, ich hatte die Nacht durchgehustet und fühle mich nicht so gut und so. Da war es auch so eben, dass ich da auch gleich präventiv, verstehst du, alles gemacht habe. Heute ist sie wieder in die Schule gegangen. Also wir haben es gar nicht erstmal, weißt du, so weit kommen lassen, dass es jetzt schlimmer geworden wäre. Aber wir haben ein spannendes Gespräch dann in der Küche geführt, weil sie nämlich gesagt hat, Mama, alle sind gerade krank in meiner Klasse, alle. Und dann sage ich so zu ihr, ja, das höre ich momentan eh nur, alle sind krank. Weil egal, mit wem du gerade telefonierst, mit wem du sprichst, jeder ist krank, alle sind krank, ja. Und ich habe mir dann so Gedanken drüber gemacht und habe dann so zu ihr gesagt, weißt du, was ich spannend finde? Ich finde, dass alle noch viel mehr krank sind, seit Corona war. Und zwar glaube ich eben nicht daran, Manu, dass es wirklich viel mehr krank gibt, also dass viel mehr wirklich, ne, also dass jetzt die Krankheiten so zugenommen haben, sondern ich habe mir das Gefühl, dass noch mehr drauf geäugt wird, weißt du, so noch mehr drauf gehört wird, nochmal bei jedem kleinen Hüsterle wird schon, ne, wird schon der Virus vermutet, der Test gemacht oder so. Ich habe so das Gefühl, früher, ohne Schmarrn, so als ich Kind war, da wurde das gar nicht immer so auch zum Teil ernst genommen. Also es wurde nicht so aufgebauscht, ja, dann hatte man halt mal ein bisschen Husten oder Schnupfen oder sonst was. Aber wir sind trotzdem alle rumgelaufen. Und ich habe mittlerweile so das Gefühl, dass diese Pandemie und die vergangenen Jahre im Bewusstsein der Menschen echt was gemacht hat. Also dass wirklich so extremst dann, weißt du, so bei jedem kleinen Zipperlein wird schon, oh Gott, ich glaube, jetzt kommt's. Ich glaube, jetzt kommt das ganz Große. Jetzt kommt irgendwie, keine Ahnung, die Grippe, das Coronavirus, was auch immer. Und da habe ich oft das Gefühl, wenn die Leute dann sich so gehen lassen und so extremst drauf achten, dass vielleicht dann das noch mehr pusht. Weißt du, was ich meine? Weil ich finde das schon extremst auffällig, wie viele krank sind und dann auch immer so über Wochen.
Also ich glaube, das ist ein, und ich glaube,
das oder ist werden die Wort. Krankheiten wirklich dramatischer und schwerer? Aber ich hab einfach nicht das Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich glaube, das ist eine, ich vermute eher, nein, jetzt vermuten und glauben ist das falsche Wort. Ich muss dann immer aufpassen, wie ich mich da ausdrücke in diesem Bereich, weil wir uns bei Corona total zurückgehalten haben aus
du, ich auch. Grunden. Ich habe da nie groß drüber gesprochen, ganz ehrlich,
genau.
Weil ich habe da auch eine Meinung dazu, aber die habe ich jetzt auch nicht groß rumgetragen. Aber du weißt, worauf ich hinaus möchte, ne?
So. Genau, also was wir halt einfach sehen, ist schon, dass wir in einem neuen Zeitalter leben und natürlich achten die Leute jetzt halt irgendwie vermehrt darauf. Auch vielleicht von der Psyche her und auch von dem Augenmerk, okay, jetzt könnte es kratzen, es könnte es Corona sein oder irgendwie was anderes. Was wir aber sehen ist, also auf der medizinischen Linie, dass Corona das Immunsystem extrem angreift.
Mhm.
Und ich habe immer vor Corona, haben wir schon ganz, ganz viel die Immunsysteme uns immer angeschaut. Also wenn jemand bei uns ins Institut kommt, dann schauen wir uns an, wie ist das Immunsystem konfiguriert. Und dann kam die Corona-Zeit und dann haben wir das auch gemacht. Und dann habe ich Dinge gesehen, die ich noch nie gesehen habe. Das heißt, das Immunsystem war so weit runtergeschraubt, als ob derjenige dauerhaft Cortison nimmt.
Mhm.
Das heißt, die Immunsysteme sind im Moment, teilweise sehe ich immer noch bei unseren Patienten im Institut, immer noch so weit nach unten geschraubt, dass sozusagen das Immunsystem nicht so agiert wie vor Corona.
Also nach einer Erkrankung. Das heißt, wenn jetzt derjenige eben das einmal hatte, dass er da immer noch eben...
Teilweise, das erholt sich, ja, aber dann haben sie immer wieder eine Reinfektion, kommt dann immer mal wieder. Wir sind in einem neuen Zeitalter und wir dürfen uns eigentlich damit, also jetzt ist Prävention wichtiger denn je, weil wir... Als Beispiel hörst du vielleicht auch immer wieder, die Leute da draußen haben gesagt, ja, jetzt habe ich irgendwie Herpes Zoster gehabt oder ich habe irgendwie ein Herpesvirus da und da oder eine andere Virusinfektion, die jetzt plötzlich aufgepoppt ist. Oder ich höre dann immer mal wieder, die Kinder haben jetzt plötzlich Pilzinfektion in der Lunge. Mhm. Ja, und wenn ein Kind Pilzinfektion in der Lunge hat, dann muss das Immunsystem aber ganz schön schwach sein. Mhm. Ja, das ist nicht normal. Mhm. Und das habe ich als Arzt, haben wir gelernt, auch eine Pilzinfektion in der Lunge von einem Kind, da muss man dann mal nachgucken, weil jedes Immunsystem arbeitet, weil das könnte eine Immunschwäche sein, weil normalerweise kriegst du keine Pilzinfektion als Kind. Das heißt, wir leben leider in einem neuen Zeitalter und ich kann das halt auch labortechnisch einfach zeigen und ich sehe die Diskrepanz von vor Corona und nach Corona. Und was wir auch sehen, ist ganz klar, wir haben einen Switch Richtung Autoimmunerkrankungen immens.
Genau, also das war mir schon bewusst. Ne? Ja. Also das höre und sehe ich ja auch so um mich rum. Aber ich vermute mal, ich meine, wie gesagt, ich bin ja jetzt in dem Thema nicht so klug wie du, ne? Also da bin ich ja jetzt echt so am Rand.
Ja.
Aber irgendwie sagt mir mein gesunder Journalistenverstand, sagt mir, ich glaube, es ist auch ein Zusammenspiel von eben diesen zwei Komponenten.
Definitiv.
Ne? Also einmal eben, was du jetzt gerade gesagt hast, dass einfach das Immunsystem da low ist.
Ja.
Und auf der anderen Seite, dass das Mindset aber auch noch mehr drauf fokussiert ist. Ja. Und die zwei spielen sich da wirklich den Ball aber ordentlich zu. Ne?
Das macht ja auch richtig schön chronischen Stress und das mag das Immunsystem dann auch ganz
gut. Ja,
genau.
So, also es ist eigentlich ein Kreislauf, der beschissen ist auf gut Deutsch. Ja. Was können wir denn den Leuten da draußen raten, die zum Beispiel jetzt eben dieses Halskratzen spüren und schon mal Corona hatten und dann sofort geht die, weißt du, so diese Alarmlampe oben an, ja. Was können wir denn da irgendwie mal raushauen, weißt du, so?
Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, wie du auch schon sagst, zu akzeptieren, nicht da in die Angst zu gehen und in den Stress zu gehen, sondern einfach zu akzeptieren, jetzt ist es einfach gerade da, ja, und mein Körper darf das schon alleine richten. Der kann das, ja.
Ja.
Definitiv. Wir dürfen halt anfangen, auch einfach Vertrauen in unseren Körper zu haben. Und viele Menschen haben einfach kein Vertrauen in ihren eigenen Körper, weil sie ihn selber nicht spüren.
Mhm.
Das bringt einem ja auch nie jemand bei. Das lernt man nicht im Kindergarten, nicht in der Schule, sondern was man eigentlich lernt, ist, da oben im Verstand zu sein und eigentlich überhaupt nicht seinen Körper zu spüren. Und die Kinder können es von klein auf, können die das, aber sie verlernen es. Und wenn man eigentlich in seinen Körper spüren könnte, oder die Kinder und die Jugendlichen oder auch dann die Erwachsenen das wirklich können, dann weißt du auch ganz genau, muss ich jetzt mal Pause einlegen, muss ich keine Pause einlegen, das ist das eine. Und was tut meinem Körper jetzt auch wirklich gut?
Was brauche ich? Mhm.
Dann kann man natürlich nachhelfen, ja, mit bestimmten Substanzen, die jetzt zum Beispiel antiviral oder antibakteriell wirken oder das Immunsystem stärken. Da gibt es natürlich wie die Substanzen, wie du gesagt hast, Vitamin C, Zink und so weiter, was so ganz klassisch ist. Aber es geht halt dann weiter, wenn man sich dann tiefer in die Materie reinfriemelt, kann man natürlich auch arbeiten mit Nukleotiden, zum Beispiel. Nukleotide sind DNA-Bausteine. Wenn du das davon
klingt aber
nimmst.
Gefährlich.
Nee, ist es nicht.
Nichts mit nuklear
pusht,
zu tun.
Ja, genau. Und es pusht halt richtig krass das Immunsystem.
Mhm.
Also wenn ich merke, ich kriege einen Halskratzen, dann pfeife ich mir da einen Haufen Nukleotide rein und dann pusht es mein Immunsystem extrem nach oben. Ja, das sind so kleine Hacking-Sachen, die man so machen kann. Ja, oder halt antivirale Substanzen einnehmen, die halt antiviral wirken. Gibt es bestimmte Mischungen auch auf dem Markt.
Ja, aber weißt du, ich denke mir jetzt hier gerade, das klingt alles so logisch, was du mir hier erzählst, ne? Warum macht es dann nicht jeder, weißt du? Oder warum, wenn du jetzt, ne, wenn du jetzt einfach so, du bist jetzt der Herr Meier und merkst, du kriegst jetzt hier eine Erkältung, gehst zu deinem Hausarzt, ja, dann wissen wir eigentlich schon, was der macht. Also im Endeffekt musst du eigentlich gar nicht mehr zum Hausarzt, du kannst gleich zur Apotheke rüber und dann gibt es immer das Gleiche von Kripostat bis, okay, Schleichwerbung, aber, ne, also was es halt so alles gibt für teuer Geld. Und mehr macht sich der Mensch im Grunde, weißt du, oft dann überhaupt keine Gedanken. Ja, so, also dann sollen es halt so diese normalen Otto-Normalverbraucher-Produkte sollen es dann richten, ja.
Ja, also da gehört einfach Aufklärung dazu. Das ist ein großer Teil, warum ich eigentlich diese Arbeit auch mache, weil ich sage, wir sind eigentlich in einem Zeitalter, wo wir viel mehr tun können. Ja, ich frage mich dann immer, es ist so interessant, manchmal halte ich Vorträge und dann sagt man mir danach, das war zu komplex und es war zu viel Information. Und dann denke ich mir so, oh scheiße, in welcher Bubble lebe ich eigentlich? Und ich muss immer gucken, dass ich das so einfach wie möglich auch teilweise halte.
Ja.
Weil einfach das Wissen noch nicht da ist. Aber was ich sehe, ist, dass in den letzten Jahren, auch jetzt durch Corona, das Thema Prävention, das Thema Gesundheit, das Thema, wie halte ich mich gesund oder wenn ich krank werde, wie komme ich da wieder raus, einen immens hohen Stellenwert bekommt.
Ja, ja, definitiv. Ich merke aber auch, dass, wie gesagt, ich schon das Gefühl habe, jetzt, das ist ja so eine, wirklich, es ist eine Wende gerade. Wir merken es ja. Also es drückt. Es drückt einfach. Es drückt global, es drückt auch privat, also egal wo du hinschaust, wo du hinhörst, das Leben fühlt sich nicht mehr so leicht an. Mir geht das so, ich glaube den meisten da draußen geht es genauso. Und das ist natürlich definitiv etwas, was auf die Psyche geht, ja. Und wie wir beide schon festgestellt haben, ich meine, das ist ein Fakt, wenn es dir psychisch nicht so gut geht, dann spielt das auch für den Körper eine Rolle, ja, also psychosomatisch gesehen, ja.
Ja, definitiv, das macht Stress und Stress ist immer Cortisolausstoß und wir leben eigentlich schon in einer stressigen Welt, schon sowieso für unseren Körper. Und wenn die Psyche und das, ja, die Emotionen und so weiter da mitspielen, noch weiter, ja, das lässt uns schnell altern, beziehungsweise lässt uns halt auch krank werden.
Ja, und wenn wir da mal ein bisschen tiefer gehen, ist es ja auch so, viele eben haben die Probleme überhaupt mit Emotionen, mit ihren eigenen Emotionen umzugehen, ja, mit ihren Gefühlen, mit dem, was mit ihnen passiert. Ich meine, das ist ja auch dann der Punkt, warum man sich nicht selber spürt. Also du spürst ja nicht nur deinen Körper nicht selber, sondern du spürst dich ja selber nicht, ja, oder lässt es nicht zu. Ja, und verbarrikadierst dich. Ich meine, du hast ja vorhin erzählt, ne, so, dass jeder ja so sein Päckchen zu tragen hat. Und das ist ja auch immer so eine Form von, wie weit gehe ich in meinen Keller? Was hole ich hoch? Ne? Wie verarbeite ich das? Und ich habe schon das Gefühl, ich weiß das jetzt einfach aus privatem Umfeld von Personen, die dauerkrank sind, also wirklich ständig krank sind. Und wenn ich da drauf gucke, weiß ich auch warum. Weil die wirklich ganz offensichtlich ein Päckchen mit sich rumtragen, Manu, weißt du, was ich meine?
Ja, und, definitiv.
Ja, und es sich aber nicht eingestehen, dass das einfach etwas ist, solange sie diese Dinge nicht geregelt haben für sich, also emotional oder auch in ihrem Alltag, wird das sich nicht ändern. Da kannst du machen, was du willst. Also ist jetzt einfach meine Meinung.
Ja, ja? Definitiv. Also es geht, wir leben irgendwie in einer Gesellschaft teilweise, wo wir bestimmte Entscheidungen für unser eigenes Leben nicht treffen und uns von bestimmten Dingen sozusagen dauerhaft ablenken und halt einfach nur bedingt tief graben. Und wenn wir tief graben, dann kommt was hoch und dann haben wir bestimmte Bewältigungsstrategien, das Ganze uns vielleicht nicht wieder anzuschauen.
Genau, das wird schön wieder verdrängt.
Ja.
Und je weiter du das verdrängst, je tiefer du es wieder in die Schublade steckst, umso mehr habe ich das Gefühl, agiert der Körper durch irgendein Krankheitsbild oder Symptom.
Genau, ich habe so einen schönen Satz von Gabor Maté, das ist so ein ganz spezieller Trauma-Experte im Kopf. Als wir unsere Doku gedreht haben, haben wir den auch interviewt und der hat dann gesagt, warum haben so viele Frauen Autoimmunerkrankungen, haben wir ihn gefragt. Und dann sagt er so, also beinahe, ich glaube so 70-80% der Autoimmunerkrankungen sind bei Frauen. Ja, ich weiß nicht genau, ob die Zahl so ganz genau stimmt, aber vermehrt Frauen haben Autoimmunerkrankungen, Männer ziehen aktuell nach.
Mhm.
Ja. Aber er hat gesagt, naja, es ist doch total verständlich. Die meisten Frauen haben nie gelernt, die Wut, die sie eigentlich haben, nach außen auch mal zu tragen, sondern zeigen diese Wut nicht. Und diese Wut, wenn man die nicht zeigt und ausdrückt und auch bearbeitet, dann richtet man die sich gegen sich selbst. Und das löst natürlich, wenn ich Wut habe, auch am Ende eventuell eine Autoimmunreaktion aus. Und da gibt es mittlerweile auch schon Daten dazu. Und wenn wir dann zum Beispiel Traumaarbeit machen, ist auch ein großes, also mittlerweile ein Teil von Healversity, weil wir bilden nicht nur Epigenetik-Coaches aus, sondern bei uns, wir haben unterschiedliche Sparten, funktionelle Medizin und auch traumabewusstes Coaching. Und wenn man sich die Traumata einfach mal anschaut, die man so hat, also diese Päckchen, die man mit sich trägt und sie nicht auflöst, weil ein Trauma kann man nicht auflösen, sondern man integriert es ins eigene System und bekommt ein Trauma als ein Potenzial. Das heißt, wenn du es selber verarbeitest und integrierst, dann kommst du in bestimmte Potenziale, weil du hast das ja sozusagen überlebt und hast eine Bewältigungsstrategie dazu entwickelt. Und wenn du dazwischen eigentlich ein Potenzial entwickeln und das auch als Potenzial siehst, dann kannst du in dieses Potenzial weiter reinwachsen. Und wenn wir sehen, dass die Leute in dieses Potenzial reinwachsen, merken wir, dass auch bestimmte Symptome oder bestimmte Erkrankungen nicht weggehen, aber sie sind, sie werden leichter.
Ja. Da glaube ich total dran.
Ja.
Und ich glaube, dass es ist so wichtig, dass man das irgendwann mal begreift, also bei denen, die es immer wegpacken, dass es halt einfach zusammengehört, ja, und dass du es nicht eben einfach trennen kannst. Ja, also ich hatte das auch schon bei einer Freundin, die ein extremst heftiges Thema hatte über, ich glaube, fast ein Jahrzehnt. Und sich, das hat sich auch oft dann über die Zähne bei der zum Beispiel bemerkbar gemacht. Also so Zahngeschichten sind ja da auch prädestiniert dafür, ja. Wo man zwar dann immer denkt, ja, ich habe jetzt da irgendwie nur was am Zahn, ja, hat ja überhaupt nichts mit meiner Psyche oder meinen Problemen oder meinen Emotionen zu tun, ja. Ich glaube im Gegenteil. Also ich glaube, dass das oft ein ganz starker Indikator dafür ist.
Ja, also alles, was sozusagen mit Muskulatur zu tun hat oder Muskulatur, und das ist speziell natürlich dann auch die Zähne, wenn du da natürlich alles zusammenkneifst. Aber alles, was auch Stress auslöst im Körper am Ende, chronischen Stress, kann zu allem Sachen führen. Ja, also vielleicht ein anderes Beispiel. So viele Menschen heutzutage, haben wir ja vorhin gesagt, beschäftigen sich nur bedingt mit sich selbst und lenken sich die ganze Zeit ab. Wir beide leben in München. Ja, München, die Münchner Society hier, die ist prädestiniert dafür.
Um sich schön abzulenken, genau. Und schön oberflächlich zu bleiben, ja.
Muss ich immer wieder grinsen. Also ich bin froh, dass ich in so einer Bubble lebe, wo das nicht der Fall ist.
Ich auch. Also ich bin zwar gebürtige Münchnerin, am Land aufgewachsen, aber wie gesagt, ich bin mehr so eine von den, weißt du, ich fühle mich so als mehr als so Urmünchnerin, also das normale Bürgertum. Ja.
Genau.
Bin ja auch im Glassterbenviertel,
schön.
Ehemaligen.
Ja, ich bin, ich finde es so interessant, weil ich halt sozusagen als Unternehmer im Moment immer mehr manchmal halt in diese Bereiche reinrutsche, aufgrund von Investitionen oder Business Opportunities und so weiter. Und ich dann immer so grinsen muss, weil ich mir dann denke, okay, einerseits ist es nett, ja, da Business zu machen, aber auf der anderen Seite bin ich immer wieder froh, wenn ich zurück in meine Bubble darf und zurück zu meinem Tribe und ich mich dort erholen darf, ja. Es gibt natürlich totale Ausnahmen auch, aber ich merke das einfach immer wieder, wenn ich bin jemand, der sehr, sehr viel reflektiert und reflektieren gelernt hat, seit meinem 17. Lebensjahr. Und ich dann und dann halt einfach merke, was es in mir auslöst, wenn ich merke, dass es nur über oberflächliche Dinge geht. Ja. Und das macht ja auch was mit einem, weil wenn man nur über oberflächliche Dinge spricht, dann geht man ja nicht tief. Und wenn man nicht tief geht, dann löst man auch bestimmte Dinge nicht, die halt unter einer Decke sind und die machen können einen auch krank machen.
Ja. Ganz bestimmt. Ja. Aber was hat das jetzt mit der, habe ich so ein bisschen den Faden verloren, was hat das mit der Münchner Schickeria zu tun? Ist die dann mehr krank? Also weil die so oberflächlich leben und sich nicht damit befassen, ne, was eigentlich so wirklich eine Rolle spielt? Oder?
Nee, das glaube ich jetzt nicht, aber es geht halt wirklich ab dem Zeitpunkt, wenn man sich, glaube ich, viel ablenkt und nicht mit sich selbst beschäftigt, ab einem gewissen Zeitpunkt ist es so, ab einem gewissen Alter kommen halt dann irgendwann die Erkrankungen und dann darf
noch
man
schwerere. Halt
schwerere. Ja. Und ich glaube, es gibt so eine Statistik, ich glaube, das ist eine österreichische Statistik, ab 56 Jahren hat jeder mindestens eine Erkrankung. Dann denke ich mir,
Sauber.
Sauber, es könnte auch anders gehen, ja.
Ja. Da fällt mir, was mich betrifft, auch ein, so, da geht es um Balance. Mhm. Ne? Also da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass man drauf achten muss, wie geht's einem? Wie geht's einem jetzt einfach, weißt du, so vom Kopf, vom Herzen, gesundheitlich, brauchst du ein bisschen mehr Ruhe? Brauchst du, so wie du es gerade beschrieben hast, boah, jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen meine Bubble, mein Tribe. Mhm. Brauche ich eine Auszeit? Brauche ich aber jetzt auch viele Leute Energie? Also gibt ja ganz viele Formen von dem, wo man in sich reinhorchen kann, ne? Was brauche ich gerade? Ich glaube, dass das bei mir auch wieder eine große Rolle spielt, dass ich das extremst gut fühlen kann. Mhm. Und dass ich eigentlich immer weiß, was ich gerade brauche. Ich meine, du kannst es dir natürlich nicht immer sofort nehmen. Ja? Also es gibt bei mir auch arbeitstechnische Situationen, ja, wo ich weiß, boah, mega stressig gerade, habe eine Abgabe, da ja, muss ich jetzt durch, wo ich dann schon so eine bin, die echt powern kann. Aber ich weiß auch, so, jetzt dazwischen brauche ich jetzt aber mal für mich eine Stunde und da will ich nichts hören und nichts sehen. Ja? Ja. Weil ich werde wahnsinnig oft angesprochen, Manuel, dass ich, du machst so viel und viel zu viel. Wie schaffst du das alles an einem Tag und so und alles immer so voll geballert und ich denke mir immer so, mir selber kommt das gar nicht so vor, weil ich dazwischen auch wirklich immer weiß, wann ich meine Pausen brauche oder meine Ruhe brauche oder mal eben nichts hören und nichts sehen oder einen gewissen Menschen, wo ich sage, die Nähe brauche ich gerade oder das Gespräch brauche ich gerade von jemandem. Ja?
Ja, ich glaube, du hast, was du gelernt hast, ist halt für sich zu sorgen. Mhm. Ja, und das haben viele nicht gelernt. Das heißt, die Zwischenzeiten, die sie eigentlich dazwischen haben, zum Beispiel zwischen irgendwelchen Meetings oder so, nutzen sie dann eher so ablenkend oder auch gar nicht so für sich oder haben nie gelernt, halt sozusagen für sich dann runterzukommen und sich die Zeit zu nehmen. Das Interessante ist ja, der Körper ist ja so ist eigentlich total faszinierend und da kann man sich selber vielleicht mal am Abend reflektieren, wenn man am Abend einen stressigen Tag hatte und man am Abend sozusagen runterkommen möchte und ein bisschen entspannen möchte. Mhm. Und meistens ist es so, dass der Körper vielleicht dann in die Entspannung geht, aber und der Körper dann merkt, ich komme jetzt gerade in die Entspannung, aber ich bin das gar nicht gewohnt, ich will das eigentlich gar nicht. Und was dann plötzlich die Gedanken und Emotionen machen, dass dann plötzlich Gedanken und Emotionen hochkommen, die einen wieder stressen, damit Stresshormone ausgeschüttet werden, damit du überhaupt nicht in dieses Leck von Stresshormonen kommst, weil der Körper kann süchtig nach Stresshormonen sein.
Boah, spannend.
Ja. Und ist richtig spannend. Und dementsprechend macht halt die Psyche dann sozusagen, wenn dein Körper praktisch in die Entspannung geht, kann man einfach mal drauf achten, ob nicht dann Gedanken hochkommen oder man sich Erlebnisse hochholt oder irgendwelche Sorgen hochkommen, die wieder Stress auslösen, damit du überhaupt nicht in die Entspannung kommst. Und das ist.
Aber so wie du das jetzt gerade erklärst, ist ja noch viel spannender, weil ich habe immer gedacht, weißt du, das ist automatisch vielleicht aus dem Grund so, weil du halt nicht abgelenkt bist, ne, von deinem ganzen Alltagstamtam, dass wenn du dann dich ins Bett legst, ne, dass dann plötzlich so, ne, die Gedanken kommen. Ich meine, das kennt jeder von uns, ja. Aber dass das eben auch mit den Hormonen zu tun hat, ne, dass der Körper sagt, so, oh, Moment mal, ich bin jetzt hier so auf Stresshormonen, also das machen wir mal schön weiter, ja.
Genau. Und so läuft das, ja. Das ist halt einfach, sind Teufelskreisläufe, die da entstehen. Und Hormone bedingen sich so wechselseitig, das ist der Hammer mit Gedanken und so weiter. Das ist ja faszinierend. Nur als Beispiel, wenn Männer, da spricht keiner drüber. Und zwar Männer, die viel chronischen Stress haben.
Die Ohren.
Ja, das ist wirklich spannend. Männer, die chronischen Stress haben, da passiert eins, und zwar. Die produzieren natürlich viel Cortisol. Mhm. Und die Vorstufe von Cortisol ist auch die Vorstufe von Progesteron.
Oh, ja. Das ist aber eigentlich ein weibliches Hormon, oder?
Das denken viele. Aber der Mann hat auch Progesteron. Ja. Und der Mann hat auch Östrogen und nicht nur Testosteron. Also die Frau hat das auch, alle drei. Ja. Ja. Und dann kommen die Männer in einen Progesteronmangel und haben einen Östrogenüberschuss, aber nur einen relativen. Das heißt, sie haben genug Östrogen, haben aber zu wenig Progesteron als Gegenspieler. Was passiert? Die Männer können in Depressionen fallen, können Libidoverlust erleiden, junge Männer vor allem, also auch die Älteren auch. Mhm. Und das Interessante dann, die Fettverteilung fängt an, sich zu verändern. Die Männer fangen an der Hüfte an, Fett zu bekommen, an der Brust Fett zu bekommen, auch woanders noch Fett anzulagern, wo es halt nicht hingehört, wie zum Beispiel in dem Po und so weiter. So wie Frauen, weil du zu viel Östrogen hast. Mhm. Und dann passiert wieder was Faszinierendes. Im Fett befindet sich ein Enzym Aromatase, was Testosteron in Östrogen umwandelt. Das heißt, das Testosteron, was die Männer dann haben, produzieren wird dann zu teilweise zu Östrogen umgewandelt.
Unglaublich.
Dann hast du noch mehr Östrogen. Und dann hast du noch ein größeres Problem.
Ich wollte gerade sagen, noch eine größere Stresssituation eigentlich.
Ja, und dann, ja, dann haben wir hier das Problem, dass der Mann zu viel Östrogen hat. Ja, und dann wundert er sich, ah, ich habe keine Libido mehr. Oh, ich falle irgendwie in Depressionen. Ich bin nicht mehr so richtig männlich. Also dann können wir ja hier ein bisschen über Charakterzüge sprechen. Ja. Hormone formen auch Charakterzüge, ist ganz klar. Und wir haben ja im Moment das Problem, wir sind in so einer riesen Debatte immer die ganze Zeit, hier Frau, Mann, was ist männlich, was ist weiblich. Mhm. Und die Männer werden immer gefühlt sensibler, emotionaler und
Auf jeden Fall ist das die Forderung von uns Frauen, ich weiß schon.
Ja, das ist die Forderung, aber sie dürfen halt auch einfach auch ein Standing, auch. Ja, ein Standing dazu haben, ja. Oder halt auch eine, einfach sagen, hey, ich bin ein emotionaler Mann, aber es gibt für mich, ich kann auch bestimmte Dinge halten.
Ja.
Und ich bin der Meinung, wenn da ein Hormonungleichgewicht da ist, vor allem auch mit dem Testosteron für den Mann, dann wird das richtig schwierig.
Ja. Ja. Das glaube ich auch. Weißt du, das Ding ist nur, wie kommt man an die Menschen ran? Ich gucke ja so raus in unsere Welt und was mich wirklich oft bewegt und sehr unglücklich macht, ist, dass da draußen so viele sind, die sich nicht um sich kümmern, die sich wirklich nicht gut um sich kümmern, die sich nicht um ihre Feelings kümmern, nicht um das, was sie wirklich brauchen. Und da geht es jetzt nicht immer um dieses große Wort Selbstliebe, aber ich glaube so fest eben dran, wenn wir alle uns viel, viel besser um uns selbst kümmern würden, wäre der Planet ja eh schon um die Hälfte besser. Ist einfach so, ja. Gäbe es einfach weniger Sorgen, weniger Kummer, weniger Probleme. Aber wie kann man das, weißt du, so wie kann man das nach draußen tragen? Ich finde das so toll, was ihr macht, ja. Eure Arbeit ist so wichtig, weil das ist echt Next Step, weißt du, so in die Zukunft gedacht, ja. Ich versuche das natürlich auch in meinem privaten kleinen Umfeld, ne, immer auch mal wieder zu thematisieren. Also da geht schon viel auch eben um dieses Thema, wie gehe ich mit mir selber um und dann eben auch, wie gehe ich dann damit raus, ja? Weil nur wenn es mir gut geht, kann ich es auch raushauen, ja? Kann ich es ja weitergeben, kann ich diese Energie weiter nach draußen transportieren, ja?
Ja, ist ein Riesenthema. Ich glaube, einerseits natürlich geht es um Aufklärung. Wir haben uns entschieden, Multiplikatoren auszubilden, die halt dann auch weiter aufklären, damit es einen Multiplikationsfaktor hat. Aber auf der anderen Seite ist es wichtig, dass die Menschen das spüren. Das heißt, sie dürfen neue Erfahrungen machen und ab dem Zeitpunkt, wo ein Mensch neue Erfahrungen macht, merkt er, da gibt es noch eine andere Welt, die ich noch nie kennengelernt habe. Und wir erleben das bei den Leuten, die halt zu uns kommen. Wir haben auch ein Praxisseminar mit 4 Tagen und die kommen dann häufig, dann am ersten Tag kommen sie rein und sagen so, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock gehabt, jetzt muss ich hier aus Österreich oder aus der Schweiz oder ganz weit von oben aus Deutschland hier runterfahren für 4 Tage. Sind voll in ihrem Trott drin und nach so 1-2 Tagen sind die super happy und sagen so, boah, ich habe Gefühle in mir, ich habe Emotionen in mir oder ich habe ein Gefühl von Liebe in mir, was ich noch nie so gespürt habe. Und ich habe eine Verbundenheit zu anderen Menschen, die ich auch noch nie so gespürt habe.
Voll schön.
Und das ist, glaube ich, ein großes Thema, was du da ansprichst. Man darf das erstmal wieder erfahren. Und wenn man ein Gefühl und eine Emotion erfahren hat, dann und das gut abspeichert, dann weiß man, okay, es gibt da noch mal was anderes. Weil wir in so einer rationalen Welt leben und nur Wissen bringt es nicht, sondern man muss es praktisch erfahren.
Ja. Ist eh so bei uns Menschen, oder? Eigentlich ist es doch immer so, erst wenn die Kacke am Dampfen ist, ne, und wenn man es dann an eigenen Leib erfährt, dann fängst du mal an umzudenken, ja. Vielleicht ist es auch bei mir so in der Kindheit, dass ich musste schon viel so selber durchkämpfen und viel für mich selber gerade biegen. Ich hatte zwar tolle Eltern, aber ich habe einfach für mich das Gefühl gehabt, dass ich sehr viel alleine entscheiden muss und alleine machen muss. Vielleicht auch, weil ich vielleicht auch auf meine Eltern so gewirkt habe. Weil ich glaube, eins der ersten Sätze, die ich gesprochen habe, war so, Marion kann selber. Ne? Ich kann meinen Namen noch nicht richtig sagen. Marion. Aber Marion kann selber. Das war klar. Und somit bin ich auch rausgegangen. Also das war immer so dieses, ich muss das irgendwie alles selber wuppen und selber machen. Das verändert dich natürlich auch ein Stück weit. Ja, dass du Verantwortung für dich selber übernimmst. Ich fand das vorhin in unserem Gespräch auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass das ganz wichtig ist, dass alle da draußen ein bisschen mehr Verantwortung für sich selber übernehmen. Nicht immer nur für andere Dinge.
Ja.
Ja, für, ob das jetzt in der Arbeit ist, für ein Projekt, ob das im Privatleben ist, für die Kinder, für die Frau, für die Familie. Ich habe oft das Gefühl, das kommt viel zu kurz, dass man für sich selber, in allererster Linie erstmal für sich selber Verantwortung übernimmt.
Ja.
Bevor man es für andere Sachen tut, oder?
Genau, es geht immer, es geht wirklich darum, die Selbstverantwortung, also selbstverantwortlich zu sein für sich selbst. Das fängt bei der eigenen Gesundheit an. Das fängt auch an zu lernen, was bedeutet wirklich Selbstliebe.
Mhm. Was bedeutet das für dich?
Oh, ja, das ist, ich glaube, Selbstliebe
in
ist.
In einem Satz.
Aha. Ja, genau. ich glaube, es ist ein Lernprozess.
Mhm.
Ja, der hört nie auf.
Danke.
Ja.
Das hätte ich jetzt auch gesagt. Boah. Ja. Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist ein Lernprozess, der hört nie auf.
Mhm. Weil es gibt immer, also ich kann mich nur an vieles, also jetzt halt auch vor kurzem einfach an viele Situationen erinnern, wo und nicht erinnern oder auch nachfühlen, wo ich schwere Situationen hatte in meinem persönlichen Leben und gemerkt habe, wow, da darf ich jetzt halt nochmal, da habe ich nochmal einen neuen Punkt erreicht, wo ich gelernt habe, mich selbst zu lieben.
Mhm.
Ja. Viele sagen so, ich finde es interessant, ah nee, ich liebe mich total selbst und nein, Selbstzweifel habe ich nicht und so. Dann denke ich mir so, also wenn jemand mal keine Selbstzweifel hat, immer mal wieder und irgendwo getriggert ist, links und rechts, also deinen herzlichen Glückwunsch.
Ja,
ja, aber da hast du eine tolle Bewältigungsstrategie entwickelt. Das bezweifle ich. Ja, aber Selbstliebe, wenn man eine gesunde Selbstliebe entwickelt, das finde ich gar nicht so einfach.
Das ist überhaupt nicht einfach, aber ich glaube eben, weil mir geht es genauso, also ich habe eine, wenn man sich mal auf diesen Weg gemacht hat, ja, also der kommt ja auch nicht von heute auf morgen, ist ja bei mir auch ein Prozess, aber wenn man mal spürt, man ist drauf, ne, auf dem Weg, dann geht es eh schon immer eigentlich in diese Richtung. Also dann kommt es eigentlich auch nicht mehr so runter. Also das hat dann, finde ich, jetzt nichts mit Zweifeln zu tun oder Trigger oder sonst was. Also die habe ich auch.
Mhm.
Das wäre, finde ich, ganz komisch. Also da gebe ich dir recht, wenn das nicht so wäre. Und es gibt auch schlechte Tage. Gestern war ein furchtbarer Tag bei mir. Da habe ich nur rumgeflennt. Ja? Mhm. Dann stehe ich am nächsten Tag auf und bin zwar jetzt immer noch nicht turbo happy, aber denke mir, so. Ja, also ich weiß dann schon ungefähr, in welche Richtung ich mich auch lenken muss, auch gedanklich, um mich wieder einigermaßen, weißt du, so aufzurichten, ja, weil was ganz wichtig da entscheidend auch immer ist, das merke ich bei mir selber, ist ein absoluter Selbstglaube auch. Also einfach, dass ich weiß, ich kann mir selbst vertrauen, ich weiß, ich kann auf mich bauen, ich kann mir zuhören und ich weiß, ich schaffe eigentlich alles, wenn ich mich zusammenreiße, dann geht das schon. Ja, ich glaube, das ist es auch so, das hat auch was mit Selbstbewusst zu tun. Ja, also Selbstbewusstsein ist da, glaube ich, auch ganz wichtiges Wort, wenn es um Selbstliebe geht.
Ich glaube, was viele nicht in unserer Gesellschaft haben, ist ein tiefes Urvertrauen zu sich selbst. Also dass das eigene Leben einen leitet.
Mhm.
Und zu lernen, auch auf dieses Urvertrauen und auf dieses tiefe, tiefe, ehrliche Bauchgefühl zu hören. Das ist zum Beispiel ein Prozess jetzt auch gewesen in den letzten Monaten bei mir, wo ich gemerkt habe, ich bin durch ein paar sehr, sehr schmerzhafte Prozesse durchgegangen persönlich und habe gemerkt, ich habe aber so ein tiefes Urvertrauen, dass es genau richtig ist.
Mhm.
Und ein Psychologe würde vielleicht sagen, ah ja, das ist vielleicht eine Bewältigungsstrategie, dass du dich da mit deinem Urvertrauen anzapfst in dem Moment. Dann sage ich so, ja, meinetwegen. Aber ich hatte so ein tiefes Vertrauen, dass es genau richtig ist, weil ich jetzt halt bestimmt durch diesen Prozess durchgehen darf, weil ich was lernen muss, um etwas zu erreichen für mich persönlich, damit ich danach nicht mehr in bestimmte Muster reinfalle, die mich aber am Ende unglücklich machen.
Mhm.
Und,
I feel you.
Ja, es war brutal. Und das ist noch nicht
zu Ende.
I
feel you,
ja.
Nein.
Ja.
Ich stecke da auch gerade mittendrin, wirklich. Und das ist aber... Ich finde auch immer das immer so anmaßend, ne, dass also aus der Psychologie heraus, weißt du, so, dass das immer, ne, eine Bewältigungsstrategie oder sonst was ist. Also ich glaube da auch dran. Wenn du dieses Urvertrauen in dich selber hast, so wie ich es dir vorhin gesagt habe, dann kannst du eigentlich irgendwie, also mir geht's so, ich habe immer das Gefühl, egal was wäre, ich schaffe das. Und das ist einfach schon mal die halbe Miete. Ja, weil kein anderer, man, du kannst ja irgendwie wuppen für mich. Das muss ja alles, ich muss es ja selber machen. Ja, ja. Das kann keiner für mich entscheiden, das kann keiner für mich durchleben, durch Heulen, durch Lachen. Also ich muss es ja selber machen. Ja,
genau, man muss es selber machen und es ist bei mir so, anzufangen, auch teilweise sozusagen Hilfe anzunehmen. Und das finde ich super spannend, nicht nur Hilfe anzunehmen, sondern auch dann einfach mal zu sagen, man nimmt die Hilfe an und gibt aber nichts mehr zurück. Das ist ganz interessant. Also bei mir ist es ein Riesenthema zu sagen, ich nehme etwas an, ohne gleichzeitig im Hintergrund zu mir zu sagen, ich muss dieser Person wieder was zurückgeben. Mhm. Dafür, weil sie mir mal was gegeben hat, Energie oder Zeit oder sonstiges. Und einfach mal zu akzeptieren, ja, derjenige hat das einfach aus Liebe zu dir, zu einem selbst zu sagen, dir etwas gegeben, Zeit, Energie oder wie auch immer. Und ich finde, wir tendieren häufig dazu, sozusagen bestimmte Dinge nicht annehmen zu können, sondern eher zu geben.
Mhm. Ja. Bin ich so ein Kandidat?
Ja,
ich auch. Tut mir echt wahnsinnig schwer. Du kannst von mir alles haben und ich erwarte nicht mal, dass was von dir zurückkommt, sondern ich gebe es wirklich total gerne. Tut mir aber wahnsinnig schwer, Hilfe anzunehmen oder überhaupt zu fragen.
Mhm. Ja, genau. Ja, definitiv. Ja.
Also,
du bist halt auch die Starke. Ich bin auch der Starke.
Ja. Ich mache es dann lieber mit mir selber aus oder versuch's irgendwie selber zu regeln, weißt du so.
Ja.
Ja, aber das ist auch etwas, da mache ich mir auch schon, ich glaube so seit einem Jahr, auch viel mehr Gedanken drüber. Und das finde ich total schön, dass du das jetzt eben gerade so erwähnst, dass das super gut tut, einfach mal was anzunehmen und es einfach so stehen zu lassen. Einfach, weil es schön ist, weil es gut tut, weil man es gerade braucht.
Ja, ich finde auch zum Beispiel, wir haben ja vorhin über männlich und weiblich gesprochen. Ich spreche es einfach an, das ist einfach so im Moment auch so ein Thema, einfach bei mir zu sagen, okay, wenn der Mann sozusagen Gefühle hat und Emotionen hat, tendieren ja viele Männer dazu, die vielleicht zu äußern heutzutage, aber sie danach vielleicht teilweise zu relativieren und nicht einfach nur stehen zu lassen. Und dann erwarten sie von der Frau, dass sie darauf eingegangen wird und so weiter, anstatt einfach zu sagen, hey, ich habe diese Emotion, ich habe dieses Gefühl und ich erwarte aber auch gar nicht, dass die Frau darauf reagiert unbedingt, sondern dass es auch einfach mal da sein darf. Und der Mann das auch einfach sagt, okay, so ist es. Und jetzt schauen wir, was damit passiert, ohne dass man es verweichlicht, abändert, leichter macht. Und das,
oder sich am nächsten Tag nicht mehr meldet.
Oder am nächsten Tag nicht mehr meldet, genau. Und sagt so, okay, scheiße, was habe ich eigentlich getan?
Ja, genau, was habe ich denn da letzte Nacht rausgelassen? Was habe ich denn da gesagt? Oder war ich aber emotional?
Ja, genau.
Das müssen wir gleich mal hier wieder revidieren.
Wir müssen hier gleich mal anfangen, wieder ein Spielchen zu spielen.
Genau, müssen wir gleich mal wieder hier zurückkurbeln.
Genau, richtig. Aber es ist ein Spielchen, ich habe gerade auf so ein Spielchen gar keinen Bock mehr.
Nee.
Mache ich auch nicht mehr.
Ich auch nicht, komm, da stoßen wir mal drauf an hier. Prost. Jetzt sind wir von den Gesundheitsthemen sind wir zu Mann und Frau gekommen. Siehst du mal, wie wir abgedriftet sind. Hm. Gehört aber alles dazu. Also ich glaube, das können wir wahrscheinlich jetzt mal so ein bisschen abschließend zu dem Gespräch schon mal so stehen lassen, dass wir in erster Linie reflektieren müssen. Wo stehen wir? Was brauchen wir? Jemand wie du mit deiner Crew, ihr seid zum Beispiel jetzt als Sidekick toll, weil ihr könnt da einfach nochmal wissenschaftlich auch drauf gucken. Ne? Also was braucht jetzt derjenige alles? Ja, also so habe ich dich jetzt da verstanden, dass man einfach da in die Analyse gehen kann, um wirklich mal zu gucken und zu durchleuchten, wo steht derjenige? Also rein jetzt mal gesundheitlich, körperlich, genetisch, was kann man da noch verbessern? Ja. Ich kam ja mit meiner Geschichte, mit meinem Radlunfall da um die Ecke. Mindset ist meiner Meinung nach auch super wichtig. Also was kann ich von oben steuern? Wie viel Raum gebe ich zum Beispiel jetzt einer ankommenden Viruserkrankung oder auch einem Schmerzsymptom? Ja. Hast du da noch irgendwas ergänzend? Ich versuche ja gerade mal so ein bisschen zusammenzufassen, weißt du, wo wir da jetzt überall mal rum...
Ja, es geht halt wirklich darum, sich Wissen anzueignen über Dinge, die uns gut tun und in welcher Situation leben wir eigentlich heutzutage. Wir haben, ich glaube, wir könnten jetzt auch noch 3 Stunden über das alles reden und ich glaube, was wir, Timo und ich, versuchen mit Healversity das ganze Wissen sozusagen nach außen zu tragen über Multiplikatoren, aber was wir jetzt gemacht haben die letzten 2 Jahre, wir haben einerseits ein Buch geschrieben, wo alles drinsteht.
Stimmt, und das ist jetzt gerade rausgekommen, oder?
Rausgekommen,
wann?
Genau.
Gestern, vorgestern, wann?
Vorgestern.
Ja, ich habe es mitgekriegt.
26.11., ja.
Gratulation hier an dieser Stelle.
Ja, war abgefahren. Wir sind direkt auf Amazon auf Platz 1 gerutscht.
Wahnsinn.
Ja.
Bam.
Ja, bam.
Bam.
In Populärwissenschaften, also richtig, richtig cool. Jetzt mal gucken, was die anderen Listen machen.
Mhm.
Genau, und da haben wir einfach alles zusammengefasst, so ein bisschen, damit man das ein bisschen versteht. Das heißt, gute Gene einschalten, schlechte Gene ausschalten.
Mhm.
Kriegt man bei Amazon, Hungdubel, überall. Und ja, wie gesagt, wir haben einen Film gedreht, der Mitte 2025 rauskommen wird.
Mhm.
Auch ganz, ganz tolle Speaker sind da mit dabei. Bruce Lipton, Joe Dispenza, Mark Hyman.
Also wirklich bekannte.
Ja, Sadhguru.
Sehr bekannte sogar.
Ja. Mhm. Und
da wart ihr viel unterwegs wahrscheinlich, oder?
Für ja, viel unterwegs. Und das war auch ein Run. Ja, also
ein Ritt.
Ein Ritt, ja. Also wir mussten wirklich durch die ganze Welt damit, um die ganzen Leute zu interviewen. Und manchmal auch ganz knapp. Ja, Sadhguru hat dann so gesagt, ihr habt jetzt übermorgen. Und wir so wie übermorgen. Ja, übermorgen in Indien, hier.
Okay. Ab in den nächsten Flieger, oder
ab
was? Mit der
Flieger.
Crew, ja krass.
Crew, ja.
Wahnsinn.
Ja.
Alles andere abgesagt.
Alles andere abgesagt, Zack. Ja. Also es, ja, und dafür ist es jetzt gut geworden. Der Film ist richtig, richtig schön geworden.
Das heißt eben wirklich mehr in die Öffentlichkeit gehen von eurer Seite, ja. Es bewusster machen, einfach nach draußen tragen.
Mhm.
Ne? Also
genau.
Was es ist und was es kann.
Ja.
Um den Menschen.
Ja, es geht um eine Gefühl und Emotion am Ende,
mhm.
Weil anders, man kann sie auch rational abholen, aber am Ende geht es darum, dass jeder spürt mal, dass es anders geht, und wenn man einmal dieses Gespür gehabt hat und diese Gewissheit, dann weiß man, dann kann man gar nicht mehr anders.
Ja,
ja. Ja.
Voll schön. Ich glaube, wir sprechen nochmal, wenn der Film rauskommt,
ja,
oder? Das wäre doch voll cool.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Weil ich glaube, jetzt haben wir ganz schön viele Denkanstöße geliefert. Also ich bin mir sicher, dass da draußen diejenigen, die hier jetzt zugehört haben, sich in vielen Sachen da wiedergefunden haben. Also good and bad, weißt du, was
ja.
Ich meine?
Ja.
Und da rattert es dann auch. Also mir geht's immer so. Also wenn du solche, weißt du, so Impulse und so Denkanstöße bekommst, und so sollte es auch eigentlich sein, dann gehst du wieder ein Stück weit in diese Selbstreflexion und überlegst, wie sieht's denn da gerade bei mir aus?
Ja,
ja,
genau.
Voll gut. Also ich kann jetzt nur sagen, ich habe mich auch bei dir wohlgefühlt, auch wenn es nicht meine Küche war.
Ja, schön.
Ich komme gerne wieder.
Sehr gut. Ja, wir sind hier tief eingetaucht.
Ja.
Ja. Ja,
hat Spaß gemacht.
Mir
ich sag auch vielen Dank, Manu. Ja,
danke dir für die Einladung.
Und euch da draußen, wie gesagt, alles Liebe. Tschüss.
Forever.